Deutschlandfunk Interview.
In Russland wird Michail Gorbatschow heute von vielen kritisch gesehen. Viele machen ihn für den Zerfall der Sowjetunion und den wirtschaftlichen Niedergang des Landes in den 90er Jahren verantwortlich. Ganz anders der Blick aus Deutschland auf den Friedensnobelpreisträger. Hier überwiegt der Dank dafür, dass Michail Gorbatschow wesentlich die deutsche Einheit ermöglichte. Am Telefon ist nun die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Guten Morgen, Frau Schwesig.
Guten Morgen, Frau Engels.
Der frühere Bürgerrechtler Werner Schulz von den Grünen hat vor 20 Minuten die Figur Gorbatschows als eine Art Antipoden zu einer Figur wie Wladimir Putin bezeichnet. Würden Sie auch so weit gehen in Ihrer Würdigung von Michail Gorbatschow?
Ja, das ist so. Michail Gorbatschow hat Geschichte gemacht. Er ist ein großer und mutiger Staatsmann gewesen, der eben die Welt besser gemacht hat. Und gerade mit seinen Reformen hat er einen großen Anteil daran, dass es im Jahr 1989 zur friedlichen Revolution in der DDR kam. Und das prägt natürlich gerade die Biografien von ganz vielen Ostdeutschen, auch meine. Ich war damals Jugendliche und man fragt sich jedes Mal, wie wäre eigentlich das Leben weiterverlaufen, wenn es nicht zur Wiedervereinigung gekommen wäre. Und da hat Michail Gorbatschow einen großen Anteil. Und deshalb sind wir auch sehr traurig, dass wir uns jetzt von ihm verabschieden müssen. Er ist einfach ein großer, mutiger Politiker gewesen und hat die Dinge besser gemacht.
Was bleibt Ihnen ganz persönlich von ihm in Erinnerung?
Einmal natürlich, was ich eben angesprochen habe, er hat meine Generation und natürlich auch viele andere geprägt, weil er diese friedliche Revolution ermöglicht hat, weil er die Reformen ermöglicht hat. Und das war auch der Grund, warum mein Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ihm 2018 die Medaille für besondere Verdienste um unser Land im Vereinten Europa und in der Welt ausgezeichnet hat. Leider war es damals schon aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, ihm diese Medaille persönlich zu übergeben. Aber ich habe mich damals sehr gefreut, dass dafür ein Buch mit Widmung von ihm zurückkam. Und das hege und pflege ich.
Manuela Schwesig mit dem Blick auf Michail Gorbatschow. Vielen Dank dafür. Wir kommen aber jetzt zu dem Thema, für das wir eigentlich verabredet sind. Auf Schloss Meseberg wird ja gerade über ein weiteres Entlastungspaket in Energiefragen gesprochen. Folge eben des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, denn die Gegenwart Russlands gegenüber Deutschland sieht deutlich anders aus. Sie haben schon mehrfach darauf verwiesen, dass die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern im Bundesschnitt die kleinsten Einkommen und die kleinsten Renten haben. Die Energiekrise greift Sie also stärker an als Menschen anderswo. Rufen Sie deshalb mit Blick auf Berlin auch speziell für Entlastungen für ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger?
Ich glaube, alle Bürgerinnen und Bürger und auch alle Unternehmer haben große Probleme in ganz Deutschland, weil die Energiepreise so hoch geworden sind, dass damit natürlich Rentnerinnen und Rentner stark belastet sind, Familien, aber eben auch der Bäckermeister, die Spedition, aber auch letztendlich energieintensive Unternehmen. Und natürlich wirkt sich es dort, wo die Einkommen noch kleiner sind und man keine großen Rücklagen hat, besonders stark aus. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir so reagieren wie in der Corona-Pandemie, dass wir mit einem Schutzschirm für die Wirtschaft, aber auch zum Beispiel für die Kultur, hier Unternehmen und Einrichtungen helfen, damit sie nicht ihre Existenz verlieren und dass wir mit Entlastungspaketen natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern helfen, die kleine Einkommen haben. Es ist ja gut, dass wir schon das Energiegeld für 300 Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verabredet haben, auch die 100 Euro für die Kinder. Das entlastet eine Familie, wo beide Arbeitnehmer sind, mit Kindern um 800 Euro, aber die Rentnerinnen und Rentner sind vergessen worden und deswegen fordern wir ganz klar aus dem Land auch das Energiegeld für Rentnerinnen und Rentner. Aber am Ende muss man sich fragen, ob wir mit diesem Weg Gasumlage und Entlastungspakete auf Dauer bestehen können oder ob man nicht eigentlich zu einem Energiepreisdeckel kommen muss. Und unser Land, die Experten, die wir im Energiegipfel hatten, spricht sich ganz klar für den Energiepreisdeckel aus.
Also, dass nur noch ein fester Satz für Energie aufgewendet werden muss, stattdessen die Gasumlage ganz wegfallen lassen? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Also beim Energiepreisdeckel, bei dem Modell, geht es darum, dass man sagt, 80% des durchschnittlichen Energiebedarfs wird preislich gedeckelt. Das hätte einen ganz großen Vorteil, dass die Bürger, aber auch die Unternehmen Planungssicherheit haben. Das treibt gerade alle um, dass sie nicht wirklich planen können und hoch verunsichert sind, wo geht die Reise mit den Preisen noch hin. Und gleichzeitig gäbe es einen Sparanreiz, weil das, was man über 80% verbraucht, eben teurer wäre. Und das müsste man natürlich staatlich subventionieren. Und wenn man da das viele Geld vorne reinsteckt, hätte man vorne schon eine Art Planungssicherheit. Man würde nicht in die Lage kommen, dass es viele Mieter gibt, die das nicht bezahlen können. Und dann stellt sich ja die Frage, wird ihnen das Gas abgedreht, müssen sie aus der Wohnung? Diese ganzen Fragen stehen ja im Raum. Das könnte man mit dem Energiepreisdeckel verhindern. Und jetzt ist ja das Modell, erstmal zahlen alle viel durch die steigenden Energiepreise und auch durch die Gasumlage. Und nach hinten raus wird dann eben entlastet. Und meine Meinung ist schon, dass in der Perspektive die Bundesregierung gut beraten ist, anstatt der Gasumlage den Energiepreisdeckel zu favorisieren. Jetzt ist es erstmal gut, dass der Energieminister angekündigt hat, auch bei der Gasumlage nochmal nachzubessern.
Dann schauen wir auf die Facette, die Sie auch angesprochen haben. Ein Schutzschirm für Unternehmen. Da würde natürlich auch der von Ihnen angesprochene Gasdeckel wirken. Aber darüber hinaus wollen Sie noch mehr Maßnahmen hier. Was schwebt Ihnen da vor?
Wir haben ja in der Corona-Pandemie auch einen Schutzschirm aufgespannt für die Unternehmen, die zum Beispiel eben nicht arbeiten konnten, der Tourismusbereich, aber auch Kultureinrichtungen.
Also Direktzahlungen in irgendeiner Form.
Genau. Und jetzt ist es ja so, dass wir Unternehmen haben, ich sag mal, der Bäckermeister, bei dem die Energiepreise durch die Decke gehen, der das überhaupt gar nicht abfedern kann, ja auch nicht mit Preissteigerungen. Und hier müssen wir eben helfen. Allerdings würden wir, wenn wir eben diesen Energiepreisdeckel machen, da würde es nicht so viel Probleme geben. Deswegen haben wir uns im Energiegipfel MV für den Preisdeckel entschieden und das haben wir beraten mit Kammern, mit anderen Wirtschaftsverbänden, mit Gewerkschaften, mit Verbraucherschutz, auch mit Stadtwerken. Das würde eben mehr Planungssicherheit für alle geben.
Das sind Ihre Forderungen an den Bund. Was kann denn die Landesregierung selbst tun, beispielsweise um Energie zu sparen? Da ist ja Sachsen-Anhalt vorangegangen, hat gestern Pläne auf den Weg gebracht, den Wärmeverbrauch in der Landesverwaltung um rund 20% zu senken, beispielsweise Behördenstandorte zeitweise zu schließen, Raumtemperaturen in öffentlichen Gebäuden zeitweise zu senken. Plant Mecklenburg-Vorpommern so etwas auch?
Wir haben bereits solche Pläne verabschiedet. Wir haben vor einer Woche einen großen Energiegipfel im Land gemacht, wo eben Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbraucherschutz, Stadtwerke, kommunale Vertreter, Landräte zum Beispiel dabei waren. Das ist auch die Strategie, wie wir durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Alle, die es betrifft, an einen Tisch. Und hier haben wir drei Sachen besprochen. Erstens, wie können wir dafür sorgen, dass genug Energie da ist? Da hat ja MV eine große Rolle, weil über Lubmin wir zusätzlich jetzt LNG-Gas einspeisen wollen. Wir müssen ja eine Gasmangellage in Deutschland verhindern. Und zweitens Energie einsparen. Wir wollen zum Beispiel die Temperaturen in den Landeseinrichtungen auf 20 Grad runterfahren. Auch die Kommunen und die Wirtschaft haben eigene Energiesparmodelle. Und der dritte Punkt natürlich die Entlastung. Und wir als Land sagen ganz klar, wir fordern nicht nur vom Bund, wir stehen selber bereit. Wir finanzieren ja jetzt schon das Erstentlastungspaket mit. Wir stehen aber auch bereit, uns finanziell zu beteiligen an einem Schutzschirm für Unternehmen und zum Beispiel an einem Härtefallfonds. Den hatten wir in der Pandemie auch für die Bürger, für die Unternehmen, die eben in Härtesituationen kommen.
Gasmangellage, Sie haben es angesprochen, weil eben die russische Gaszufuhr nicht mehr so da ist. Sie sprechen es an, Lubmin soll helfen mit LNG-Terminal. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer noch Nord Stream 2. Da hat ja nun FDP-Bundestagsvizepräsident Kubicki ins Spiel gebracht, die Pipeline Nord Stream 2, die Sie ja lange befürwortet haben, doch in Betrieb zu nehmen, um eben die Gaspreise wieder herunterzubekommen. Was antworten Sie ihm?
Die Frage stellt sich nicht. Die Bundesregierung hat das klar beantwortet mit einer Sanktion. Und das war auch immer die Position der vergangenen Jahre. Deutschland hat immer gesagt, auch Frau Merkel, als sie mit Biden den Kompromiss für Nord Stream 2 erzielt hat, dass immer die Ukraine dabei mitgedacht werden muss. Und mit dem blutigen Angriffskrieg von Putin ist das ja genau das Gegenteil. Und deswegen stellt sich die Frage nicht. Die Bundesregierung hat es entschieden. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat immer loyal Position der Bundesregierung unterstützt. Solange die Bundesregierung Nord Stream 2 unterstützt hat, haben wir das auch getan. Jetzt gibt es eine andere Entscheidung, aus guten Gründen, wegen dem Krieg. Und deswegen unterstützen wir natürlich auch diese Position. Es ist aber gut, dass durch die Investitionen von Nord Stream auf Landesseite ab Lubmin ein Riesenverteilstrang entstanden ist. Wir haben 3 große Leitungen. 2 davon führen in den Süden, bis nach Tschechien, Bayern, Baden-Württemberg. Deswegen war Herr Söder gestern auch in MV zu Gast. Und eine in den Westen bis zu den Niederlanden. Und das hat eine Kapazität von 130 Milliarden Kubikmeter. 90 Milliarden ist der Verbrauch von Deutschland. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, über die Verteilstränge, die schon da sind, eben zusätzlich Gas einzuspeisen. Da arbeiten wir an 2 großen LNG-Projekten, gerade mit Hochdruck. Und es zeigt, dass es nicht in Ordnung war, dass in den letzten Wochen und Monaten man mit dem Finger auf MV gezeigt hat, sondern MV hilft. Und das sehen wir als Verantwortung, nicht nur für unser Bundesland, sondern auch für andere Teile von Deutschland.
Wenn Sie aber den großen Bogen spannen, Sie haben in den früheren Jahren sehr enge Beziehungen zu Russland und Putins Russland gepflegt, sogenannte Russlandtage eingerichtet. Sie haben noch kurz vor dem russischen Angriff Ende Februar für die Fertigstellung von Nord Stream 2 sich engagiert, trotz Warnungen aus den USA, den baltischen Staaten, anderen EU-Staaten vor Russlands Aggression. Auch Sie haben an der engen Abhängigkeit Deutschlands von Konzern Gazprom und Russland mitgearbeitet. Haben Sie da manchmal rückblickend ein schlechtes Gewissen?
Das stimmt nicht. Ich habe an gar keiner Abhängigkeit mitgearbeitet. Dass man mit dem Wissen von heute, solange nicht Nord Stream 2 unterstützt hätte, habe ich auch schon gesagt. Aber klar ist, durch Nord Stream 2 ist kein Gas geflossen und übrigens auch kein Geld. Im Gegenteil, damit hat Putin viel Geld in den Sand gesetzt. Und wir können jetzt, das habe ich ihm erklärt, die große Infrastruktur, die wir ab Lubmin haben, nutzen, um unser Land, aber auch viele andere Bundesländer zu versorgen. Und damit sind wir Anlandepunkt von Energie und nicht als Bundesland abhängig von anderen. Und die Abhängigkeit ist entstanden, weil man sich nicht um weitere Alternativen gekümmert hat. Und dafür, bei allem Respekt, ist nicht Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich, sondern die ehemalige Bundesregierung, insbesondere das Bundesenergieministerium und auch die Bundesnetzagentur, haben keine Energiebedarfsplanung gemacht. Es war ja klar, dass wenn man aus Kohle und Atomkraft aussteigt, viel Gas braucht für die Übergangszeit. Das Ziel sind die erneuerbaren Energien. Und hier ist unser Land weit vorne. Wir produzieren längst doppelt so viel Strom aus erneuerbaren Energien, als wir selbst verbrauchen. Wir produzieren also für andere mit. Wir haben Lubmin als Wasserstoffstandort. Aber dass man nie diese Bedarfsplanung gemacht hat und gesehen hat, dass man für die Übergangszeit eben auch Gas braucht, ist der erste Fehler. Und der zweite, dass es eben auch auch politische Stimmen gab, die gesagt haben, man braucht kein Gas für die Übergangszeit. Und deswegen hat sich Deutschland eben nicht darauf richtig vorbereitet und für keine Alternativen gesorgt. Denn wir wären ja nie dagegen gewesen, dass es zum Beispiel weitere Leitungen gibt, die den Süden versorgen, zum Beispiel über Italien. Und das sind die Fehler, die gemacht worden sind. Und da hat MV keinen Anteil daran. Im Gegenteil, wir haben, über uns wurde bisher sicher versorgt und wir arbeiten weiter daran, dass das jetzt auch mit LNG-Gas erfolgt.
Manuela Schwesig, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern von der SPD. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und einen schönen Tag.